Wie startet man eigentlich eine Karriere in Web3? Zu Gast in meinem virtuellen Studio ist Jocelyne Royer, Marketing- und Web3-Consultant und Berlin Chapter Lead bei Women in Blockchain Talks. Jocelyne wird übrigens auch am 23.02.2023 auf dem Creators of the Metaverse Fest in Berlin sein, über das wir in dieser Episode auch noch sprechen. Mein Name ist Ben Hamanos und ich heiße euch willkommen im Creators of the Metaverse Podcast. Hallo Jocelyne, schön, dass du hier sein kannst.
Hi Ben, vielen Dank für die Einladung und ja, danke, dass ich hier sein darf.
Jocelyne, ich frage alle meine Gäste, wie sie in den Web3-Bereich gefunden haben. Und heute verschmilzt ja dieser Teil des Podcasts mit unserem Hauptthema. Deswegen ist es heute umso spannender, wie deine Karriere im Bereich Web3 begann. Du warst ja bis August 2021 Head of Brand by Adjust. Begann dann direkt danach deine Web3-Reise oder begann die schon vorher?
Meine Web3-Reise hat eigentlich Anfang 2021 angefangen. Also ich habe mir damals vorgenommen, mich ernsthaft mit dem Thema Finanzen und finanzielle Bildung auseinanderzusetzen und war einfach sehr unzufrieden mit meinem Kenntnisstand und wollte mich weiterbilden. Und vor allem wollte ich meine Vermögensplanung strukturiert angehen und wollte mir das Wissen aneignen. Ich habe mir daher auf der Suche nach Kursen gemacht und bin auf dem Thema Krypto gestoßen, obwohl ich eigentlich nach Aktienkurse gesucht habe. Aber irgendwie kam das Thema Krypto sehr plötzlich durch den Post einer Freundin auf Instagram vor und ich dachte mir, spannend, das ist ja auch ein Anlageasset und habe dann gleich einen Schnupperkurs gebucht und war sofort angefixt. Das heißt, meine Reise im Web3 hat durch oder mit Krypto angefangen und die ist nicht so alt, also ziemlich jung noch,
die Reise. Ich finde das spannend, weil du begibst dich in dieses Gebiet Finanzen, was wir ja alle manchmal so ein bisschen scheuen, uns wirklich besser damit auseinanderzusetzen. Und dann gehst du gleich in so ein Gebiet, das ja wirklich so ein Rollercoaster mit vielen Unsicherheiten und allem ist. Also sehr mutig.
Ja, ich bin sehr mutig und vor allem, ich habe mir vorgenommen, also immer neu in Themen reinzugehen ohne Erwartung. Das heißt, ich hatte gar keine Erwartung. Ich dachte nicht, oh Gott, wird es kompliziert sein oder wahrscheinlich wird es einfach sein. Also ich bin einfach rein, weil ich diese Neugierde mitgebracht habe. Ich wollte irgendwie verstehen, wie man sein Geld arbeiten lässt und Krypto gehört ja dazu und deswegen habe ich diesen Kurs gemacht und ja, fand es sehr spannend und hab dann Lust auf mehr bekommen.
Und diese Lust auf mehr hat dann auch dazu geführt, dass du beruflich letzten Endes wirklich in Web3 gearbeitet hast. Willst du kurz erzählen, wie das dann kam, dass man dann diesen Schritt geht, wirklich in einem Web3-Unternehmen oder für Web3-Unternehmen zu arbeiten?
Also es kamen viele Sachen zusammen. Zum Ersten muss ich sagen, dass ich mit meinem Marketing-Background in meiner Karriere sehr oft die Branche gewechselt habe. Also ich habe ja lange auch für Agenturen, Branding-Agenturen vor allem gearbeitet und deswegen bin ich daran gewöhnt, in unterschiedlichen Bereichen zu arbeiten. Ich habe für Luxusautos gearbeitet, für Zigarettenmarken, Beauty-Produkte, Konsumentenmarken, also sehr, sehr unterschiedliche Sachen. Und deswegen habe ich meine Karriere so aufgebaut, dass ich immer zu den Themen gegangen bin, die ich privat spannend finde, weil ich da meinen Marketing-Background einsetzen könnte. Und parallel dazu ist im Sommer 21 ist Adjust verkauft worden. Also die haben einen riesen Exit gemacht. Und mit dem neuen Eigentümer gab es ja viele Veränderungen, so Neustrukturierung, Umorientierung. Und das war der Zeitpunkt, wo ich für mich entschieden habe, mich komplett dem Web3-Thema zu widmen, weil ich, genau, keine Lust mehr auf Mobile Marketing hatte und dachte, dass diese Branche die Zukunft ist und wollte unbedingt dabei sein.
Was war da deine erste Station?
Meine erste Station war bei einem DeFi-Protokoll namens PragmaFi. PragmaFi ist ein Portfolio-Company von Outlier Ventures, also ein großes VC in London. Und ich bin zu denen gegangen als Chief Marketing Officer, weil sie gerade das Team zusammengestellt haben und irgendwie starten wollten. Also das war ein Early Stage. Die sind leider von der Finanzkrise letztes Jahr betroffen worden, so dass sie die Aktivität gerade pausiert haben. Aber noch ist Hoffnung, dass es irgendwann weitergeht.
Ja, der Markt sieht ja irgendwie gerade sehr interessant aus. Ich finde, das lässt sich gerade jetzt sehr schwer sagen, wo es hingeht. Man sieht teilweise wieder Aufwärtstendenzen. Ja. Unsicherheit ist trotzdem immer noch da. Und dann gibt es ja so viel makroökonomische Impulse. Es ist gerade schwer, es einfach jetzt vorherzusehen. Aber definitiv haben es viele Projekte gerade nicht so leicht. Muss man da spannend mal drauf schauen.
Ja.
Ich habe von dir einen tollen Satz gelesen, den ich hier jetzt mal sinngemäß übersetze. Denkt dran, Web 3 befindet sich noch im Aufbau. Keiner von uns ist ein Experte. Wir sind alle Studierende und es gibt Platz für jeden, der oder die einen Mehrwert schaffen kann. Und ich finde, das ist so wahr. Und ich freue mich, wenn wir heute jetzt darüber sprechen oder uns austauschen, wie wir uns fortgebildet haben und das auch weiterhin tun müssen. Was empfiehlst du Zuhörenden, die geringe Kenntnisse über die Blockchain, Kryptowährungen, NFTs und so weiter haben, also vielleicht nicht einmal eine Crypto-Wallet besitzen, um sich dem Thema Web3 zu nähern und dadurch vielleicht sogar einen Karriereweg in Web3 einschlagen können?
Sehr spannend erstmal, dass du dir diesen Satz ausgesucht hast. Ich wusste gar nicht, dass ich das geschrieben habe, aber tatsächlich sage ich das immer, weil genau diese Branche ist so neu, dass keiner von uns Experte ist. Also ich bezeichne mich auch immer als Web3-Enthusiastin, weil ich noch am Lernen bin. Also ich belege gerade immer noch Kurse. Ich bin dauernd dabei, mich weiterzubilden, lese jeden Tag und das gehört einfach dazu und das sehe ich als Riesenchance, weil das heißt, dass jeder eigentlich in diese Branche anfangen kann. Also wir haben ja alle schon davor was gemacht und dieses Wissen und diese Expertise, die wir mitbringen, kann man auf jeden Fall einsetzen. Was ich empfehlen würde, ist der Weg, den ich gegangen bin, finde ich gut und würde ich auch jedem empfehlen. Also es sind meiner Meinung nach gibt es drei Sachen, die sehr wichtig sind. Die eine Sache ist Weiterbildung, habe ich gerade gesagt. Ich habe ja kein technisches Background, also ich bin technisch nicht unbedingt versiert, habe ja International Relations studiert und bin eher so eine Sprachperson als eine Zahlperson oder eine technische Person. Aber deswegen habe ich mir vorgenommen, mich einfach weiterzubilden. Und weiterbilden heißt, dass ich mit YouTube-Content angefangen habe. Also ich habe mir irgendwelche Influencer auf YouTube ausgesucht, die ich gut fand, habe angefangen, täglich die Videos von denen anzuschauen. Parallel habe ich mich für einige Newsletter angemeldet, die ich auch täglich bekomme, um einfach, also mit diesen Sachen, man versteht nicht sofort, was gemeint ist. Also es ist ein bisschen wie Chinesisch hören, aber wenn du das täglich hörst, dann weißt du in einer Woche, ach, das Wort bedeutet das und dieses andere Wort bedeutet was anderes. So habe ich das gemacht. Ich habe vor allem aber auch Kurse besucht. Also der allererste Kurs, den ich besucht habe, war von einer Frauen-Community, die heißt Femme Capital. Die ist von Elisa Spies gegründet worden und das ist eine Online-Community, wo du die Möglichkeit hast, in das Thema Krypto, also nicht Web3 generell, sondern Krypto einzutauchen. Und was ich sehr gut fand, war, dass es so eine Art Guided Learning ist. Also da geht man nicht sehr, sehr tief in die Materie rein, aber auf jeden Fall war es für mich gut, identifizieren zu können, okay, welche Themen sind es denn wichtig, was muss ich denn vertiefen? Und so habe ich dann nach den Sessions immer entweder gelesen oder Videos angeschaut. Und genau, also die eine Sache ist Weiterbildung, die andere Sache ist Netzwerken. Also ich komme von einer Industrie, also Marketing, Branding, vor allem diese Agenturszene, wo es sehr, sehr wichtig ist, Leute zu kennen. Also wenn du mit anderen Agenturen arbeiten möchtest oder Dienstleister und so weiter, oder dich mit Kollegen austauschen möchtest. Als ich im Web3 angefangen habe, war ich ganz neu und kannte niemanden. In meinem privaten Umfeld gibt es immer noch niemanden, der sich für dieses Thema interessiert. Und deswegen habe ich mir mein Netzwerk selbst aufbauen müssen. Ich habe mit LinkedIn angefangen. Also ich habe einfach auf LinkedIn angefangen, Leute zu folgen, die ich gut fand, von denen ich den Content spannend und educational fand. Dann habe ich auch, ich bin ja in Berlin, ich habe in Berlin sehr viele Community-Events besucht, Meetups um einfach mich mit Leuten zu vernetzen. Ich muss sagen, dass ich, du hast ja einige Podcast-Folgen auch zum Thema Diversity und Frauen in diesem Space. So, für mich war es auch sehr wichtig, Frauen-Communities beizutreten, weil ich mich in den größeren normalen Communities sehr oft in der Unterzahl befunden habe. Mhm. Und das war schon einschüchternd. Und deswegen haben mir diese Frauen-Communities ganz viel Power gegeben, weil du auf einmal nicht alleine bist, sondern umgeben bist von Frauen, die das gleiche Interesse haben, das gleiche Ziel und die dir auch weiterhelfen können oder die du weiterhelfen kannst.
Ja, definitiv. Du hast mehrere Sachen gesagt, die ich ganz spannend finde und auf die ich jetzt nochmal eingehen möchte. Du hast ganz am Anfang gesagt, YouTube ist zum Beispiel so was, was du genutzt hast, um dich fortzubilden. Mhm. Wie hast du identifizieren können, was wirklich nützlich ist und wahr ist und was nicht? Weil ich finde das sehr schwierig. Gerade am Anfang fallen ja auch viele Menschen, glaube ich, auch so ein paar YouTube-Videos rein oder machen dann irgendwie einen Mint oder verknüpfen ihre Wallet mit irgendwas, weil es dann auf YouTube empfohlen wird und dann das Geld auch verloren geht. Bist du bisher so ganz sicher durch Web3 gekommen und wie identifizierst du, wem kann man zuhören, wem lieber nicht?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich muss sagen, bei mir ist das sehr, sehr intuitiv. Also ich bin vom Typ her eine sehr misstrauische Person und gehe ja immer mit Vorsicht in neuen Themen rein. Also die YouTuber, die ich entdeckt habe, die habe ich tatsächlich erst durch ihr Spotify-Content identifiziert. Okay. Mhm. Und dann habe ich mir ein paar Videos angehört und ich bin ja selber Marketer, also wenn es mir zu sehr nach Marketing klingt, dann weiß ich, okay, die schillen da ihre Coins und das ist nicht für mich. Und ich habe mir einfach angehört, was sie zu sagen hatten und habe dann mit den unterschiedlichen Ressourcen, die ich hatte, die Newsletter, die Medium-Artikel und so weiter, habe ich dann die identifiziert, die das Gleiche erzählen und dachte, okay, wenn alle das sagen, dann wird das schon sehr seriös sein. Da komme ich auch zum Thema Diversity zurück. Also die eine Person, die ich am meisten folge, das ist tatsächlich auch eine Frau.
Ja.
Weil Representation matters. Wenn du jemanden vor dir hast, der so wie du aussieht und dir Sachen erzählst, die du gut findest, dann neigt man mehr dazu, diese Person zu folgen. Das heißt, die Person, die ich am meisten höre auf YouTube, das ist tatsächlich eine Frau und das ist die, die ich auch immer empfehle.
Wer ist das?
Die heißt Crypto Casey. Das ist eine Amerikanerin und ich finde ihren Content sehr gut. Gerade für die, die anfangen möchten, ist es sehr, sehr einfach erklärt, sehr educational und
Dann haue ich das als vertrauenswürdige Quelle am besten nochmal in die Shownotes. Mhm. Dann musst du mir vielleicht den Link schicken, falls ich den nicht selber finde oder nicht die richtige finde.
Ja,
damit wir auch wirklich den richtigen Link dort reinsetzen. Finde ich gut und ich finde auch gut, was du genannt hast, dass man sich gespiegelt sehen will. Mhm. Ich glaube, das ist ganz wichtig in diesem Bereich, um noch mehr Interesse zu wecken. Ich sage immer, oder hatte gerade eben auch vorher ein Gespräch mit jemand anderem, wo ich so darüber gesprochen habe, ich finde nicht immer diesen Begriff Onboarding so gut, weil das immer so klingt, als würden wir Leute reinziehen wollen, damit sie in so ein Schneeballsystem mit reinkommen, sondern ich finde es viel besser, das Interesse zu wecken, dass andere Leute mitbauen wollen. Mhm. Und das passiert besser, wenn sie sehen, dass es andere Menschen schon gibt, wie du sagst, dass man sich gespiegelt sehen will und dann auch mehr Vertrauen hat und von den Leuten lernen möchte, wo man dieses menschliche, intuitive Vertrauen einfach hat. Na, das ist so einfach.
Ja, und das führt auch dazu, dass dieses Interesse größer wird. Weil wenn du dir irgendwas anschaust, wo du nur die Hälfte erzählst und das in einer Art und Weise weitergegeben wird, die dich als Person, und in meinem Fall ist es als weibliche Person, nicht anspricht, dann hast du keine Lust weiterzugucken, weil du denkst, okay, das ist definitiv nicht mein Thema. Aber wenn die Person irgendwie das widerspiegelt, was du als Mensch bist, dann und das auch in einer Art und Weise erklärt, die du verstehst, dann bekommst du auf jeden Fall Lust auf mehr.
Definitiv. Auf LinkedIn kann ich dir auch zustimmen. Ich hatte das Gefühl, vor einem Jahr oder anderthalb war echt wenig los auf LinkedIn, was Web3-Themen angeht. Du nickst für alle, die zuhören. Und ich habe dann trotzdem gesagt, naja, irgendwie, ich fand so mit Twitter ist schwierig, weil fast alle verstecken sich hinter irgendeinem Profile-Picture, einem NFT-Bild. Du weißt trotzdem nicht, haben sie das Bild nur irgendwo sich gezogen oder sind sie wirklich Owner und in der Community? Und fand es dann auch selber gut, auf LinkedIn meinen Content zu teilen. Auch wenn ich gemerkt habe, erstmal haben nicht so viele reagiert, weil man ja auch so ein bisschen wie so ein Karriere-Switch hat, wenn man plötzlich über Web 3 redet, obwohl man vorher der Marketing-Guy war oder Brand-Marketing. Da haben wir beide übrigens auch was gemeinsam und was uns hilft zu identifizieren, was Floskeln und Marketing ist. Und großer Vorteil für dich, großer Vorteil für mich, dass man schneller erkennt, wer nur bullish und ist und Agenda hat. Gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ja, aber auf LinkedIn inzwischen findet man sehr guten Content und auch schön die Funktion, dass man Menschen erstmal folgen kann und nicht immer sich gleich vernetzen muss, sondern erstmal einfach nur ein bisschen zuhören kann und dann auch selber aktiv wird.
Ja, ich wollte nur ergänzen, das sehe ich genauso. Also im Web 3 sind es ja unterschiedliche Kanäle, die man benutzt. Kennst du ja die üblichen Twitter und Telegram, Discord und so weiter. Aber tatsächlich ist für mich auch LinkedIn das beste Kanal, weil da sehe ich, wen ich vor mir habe. Also ich sehe die Person mit Foto meistens, mit Namen. Ich weiß, was die Person auch davor gemacht hat. Und die Art und Weise zu kommunizieren ist viel sachlicher. Ich finde, auf Twitter ist es gar nicht so. Also auf Twitter ist es eher so eine Plattform, wo man seine Meinung zu irgendeinem Thema gibt, also es kann ja ganz emotional sein. Jetzt denke ich das und in 2 Stunden denke ich was anderes. Auf LinkedIn ist es überlegter.
Ja, das finde ich, hast du eigentlich ganz gut so auseinandergehalten. Ja, das stimmt. Auf Twitter habe ich auch das Gefühl, man ist ein bisschen impulsiver mit seinen kurzen, wenigen Zeichen und manchmal auch schwierig, vertiefendere Gespräche zu haben, ohne das aus den Augen zu verlieren. Und ich glaube, auf LinkedIn achten die Leute doch noch ein bisschen mehr auch auf ihren eigenen Ruf.
Genau.
Und sind deswegen auch, gehen anders mit den Themen um, definitiv. Netzwerken hast du auch genannt. Wir haben ja schon jetzt gerade über LinkedIn geredet und ich habe auch das Gefühl, wenn man noch nicht so mit der Tür ins Haus fallen will, den Experten, dann folgt man lieber und hört dann erstmal zu und baut dann eine Beziehung auf. Du hast gesagt, du bist auch viel auf Meetups gegangen. Hast du da Tipps oder Plattformen, die du dafür benutzt hast?
Die ersten Meetups habe ich einfach auf Meetup, App, gefunden. Also hier Berlin, Meetup, Blockchain, Krypto, es waren ja sehr, sehr viele letztes Jahr, sind dieses Jahr noch mehr, glaube ich. Mittlerweile, wenn man ein bisschen drin ist, kann man auch gut identifizieren, welche zu einem passen. Es gibt ja unterschiedliche Art von Events. Es gibt die wirklich so Social Networking, Pizza and Drinks sind. Es gibt die, wo das Content wirklich educational ist und es gibt dann die, wo du weißt, du wirst Investoren, Founder, also in meinem Fall dann auch Kunden treffen. Und genau, je nachdem, was ich suche, suche ich mir dann aus, welche ich besuche. Aber Meetup und Eventsbrite sind dafür ziemlich gut, finde ich. Manche werden mittlerweile auch auf LinkedIn veröffentlicht, aber ich finde, da kommt man nicht unbedingt sofort drauf. Also ich benutze nach wie vor Meetup und Eventsbrite dafür.
Ja, in Berlin hat man da ja auch, ich bin ja auch in Berlin, hat man ja auch einfach ein riesiges Angebot an Meetups, hat einen sehr großen Vorteil. Ich weiß gar nicht, wie es in allen anderen Städten aussieht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da sehr viel weniger existiert, aber einfach mal hingehen und gucken. Man sieht ja auch oft schon, wie groß so Communities dann sind, wie oft das stattgefunden hat. Von daher gebe ich dir recht, ich war selber noch nicht wirklich auf Meetups.
Ich weiß, wir sind uns nicht begegnet. Ich war viel und ich habe dich noch nie gesehen.
Dann bin ich froh, dass du mir trotzdem vertraut hast und in meinen Podcast kommst, obwohl du mich nirgendwo siehst.
Naja, LinkedIn, sage ich mal.
Auf LinkedIn siehst du mich, das stimmt. Also ich bin sichtbar und aktiv. Da kommen wir vielleicht gleich noch auf eine Sache, wenn wir schon über das Vernetzen reden. Denn, Joseline, wir sehen uns ja am 23. Februar auf dem Creators of the Metaverse Fest in Berlin hier. Findet im Rahmen der E-Commerce Berlin Expo statt. Und da durfte ich das Line-Up auf die Beine stellen. Und ich freue mich auch total, dass du mit dabei bist. Denn wir haben ein ganz spezielles Panel. Das war mir auch sehr wichtig. Nämlich mit dem Titel Creating the Metaverse United or Divided. Und da ist auch der Urs Rahne von BCG Digital Ventures dabei. Die Anna Graf von Avato Systems, Bertelsmann kennt man auch eigentlich, wenn man im Web3-Space ein bisschen unterwegs ist. Sie ist ja auch sehr umtriebig. Wir haben den Jürgen Geuter von Art+.com. Jemand, der sich auch viel mit Skepsis gegenüber den momentanen Metaverse-Bestrebungen äußert und auch im Bundestag zur Anhörung war, haben wir dich natürlich dabei als Web3- und Marketing-Expertin und den Kai Herzberger von Meta, also eine sehr diverse Gruppe, was mir auch sehr wichtig war, um einfach wirklich diese Perspektiven reinzubringen, wo es mit dem Metaverse hingeht und auch deine Meinung zu hören, wie du es siehst, die Entwicklung und vielleicht willst du einen kleinen Teaser geben zu deiner Position oder vielleicht so wirklich in 1-2 Minuten, wie siehst du das Metaverse momentan aus deiner Perspektive oder die Entwicklung des Metaverse, weil es ist ja wirklich in seiner Gänze noch nicht da.
Genau, es gibt ja nicht die eine Metaverse, es sind ja Metaversen. Und ich bin vom Typ her eher die Person, die immer im Hintergrund bleibt und sich anschaut, was die Party-Leute machen. Also in der Party bin ich in der Ecke und schaue mir die Leute an. Und das Gefühl habe ich gerade auch beim Thema Metaverse. Ich finde, es ist sehr, sehr gehypt. Es wird viel gemacht, erzählt, alle große Firmen suchen jetzt einen Chief Metaverse Officer, reden wir vielleicht später nochmal darüber. Und ich muss sagen, ich bin noch, also skeptisch ist nicht das richtige Wort, aber ich bin sehr gespannt, wohin das alles führen wird, weil einen richtigen Use Case sehe ich noch nicht wirklich. Also es gibt ja unterschiedliche Richtungen, in die es gehen könnte. Ich glaube, für mich ist das größte Potenzial ist eher so Richtung E-Commerce. Aber alles andere, was ich momentan sehe, bin ich noch nicht ganz davon überzeugt. Aber vielleicht können wir ja im Panel weiter drüber sprechen. Und da bin ich dir auch sehr dankbar über die Einladung.
Und das Schöne an dem Panel ist, es findet im Rahmen ja der E-Commerce Berlin Expo statt. Es hat keinen Eintritt. Also registriert euch einfach für die E-Commerce Berlin Expo, dann kommt ihr auch in die Halle zu unserem Event. Inklusiver geht's nicht, weil wir dadurch die Barrieren sehr niedrig halten, teilzunehmen. Das freut uns auch sehr. Und es werden auch viele Communities, die Diversität ins Metaverse bringen werden, vor Ort sein. Wir sind gerade alle am Plan, können es noch nicht verraten, aber es wird dort viel zu sehen sein. Vielleicht steht es dann schon auf der Webseite. Also schaut gerne mal nach creatorsofthemetaverse.de. Und bevor es weitergeht, auch hier noch ganz kurz der Hinweis, dass es sich hier im Podcast nicht um Anlage, Steuer oder Rechtsberatung handelt. Bitte recherchiert selber und lest den vollständigen Disclaimer auf www.creatorsofthemetaverse.de/disclaimer. Und dort liste ich auch immer der Transparenz halber auch auf, in welche Projekte ich auch investiere oder investiert habe, damit ihr immer wisst, wenn ich darüber rede, dass ich da auch investiert bin. Volle Transparenz. Jocelyn, du hast das ganz kurz gerade angesprochen, einen eigentlich super geilen Titel, Chief Metaverse Officer. Wollen wir das alle werden? Ist das ein besonders gefragter Job? Und welche anderen Web3-Jobs sind noch so gefragt, wenn man sich dafür interessiert, in Web3 zu gehen? Wonach schauen die Unternehmen gerade?
Also ich weiß nicht, wonach alle Unternehmen schauen, aber ich sehe natürlich Tendenzen, die sich entwickeln, gerade jetzt im Bärenmarkt. Ich habe schon Ende letztes Jahres angefangen zu sehen, dass zunehmend Produktmenschen gesucht werden. Also wir sind ja, Blockchain ist ja eine Technologie und bis vor kurzem hat man den Fokus nur auf Developer gesetzt, was normal ist. Die müssen ja die Infrastruktur bauen. Das heißt, die ganze Developer-Jobs, die sind nach wie vor gefragt. Aber es gibt ja zunehmend eine Nachfrage nach Produktmenschen, weil es muss ja nicht nur die Technologie gebaut werden, sondern auch das Produkt formuliert werden. Das heißt, Product Development, Product Managers, Product Owners, also alle diese Jobs werden momentan sehr, sehr gefragt. Marketing ist ja auch ein großes Thema. Also ich habe mich viel mit dieser Branche beschäftigt, weil ich ja auch noch neu bin, finde ich, nach fast 2 Jahren. Ja. Und am Anfang dachte ich, die beste Technologie gewinnt das Spiel. Und jetzt mittlerweile habe ich verstanden, dass es nicht um die beste Technologie geht, sondern es geht darum, natürlich eine gute Technologie zu haben, ein gutes Produkt. Aber sehr, sehr wichtig ist das Team, was dieses Produkt führt. Und sehr wichtig ist natürlich das Marketing. Welche Geschichte wird erzählt denn über diese Technologie? Und deswegen sind Marketing-Jobs auch sehr, sehr gefragt. Also ob es Chief Marketing Officer, also meine Wenigkeit, oder Marketing Consultants, Copywriter, alles, was irgendwie rund um das Thema, also visuelle Storytelling auch, die Jobs werden sehr gefragt. Und zu guter Letzt natürlich auch die ganzen regulatorischen, juristischen Stellen, weil das hat ja gerade bei Kryptothemen eine Relevanz, je nachdem, in welchem Markt du bist. Und das heißt, dass viele, viele Firmen suchen sich diese Rechtsexperten, die sie beraten können.
gar nicht so einfach, vor allen Dingen in Deutschland. Ne? Es ist je nach Land, von dem aus man natürlich so ein Projekt launcht. Das Thema hatten wir auch schon ein paar Mal hier im Podcast. Ist es eine rechtliche Frage, was man da wirklich auch als Roadmap hinschreibt und welches Versprechen man gibt, weil das dann die Frage ist, wie wird es klassifiziert? Ist es dann ein Anlageprodukt? Und wenn ich dann eine Roadmap da hinschreibe, dann ist es so, als wäre ich eine Public Content Company und mache ein Versprechen und die Leute investieren. Sollte man auch gucken, hat man zu dem Zeitpunkt des Versprechens auch wirklich die Chance gehabt, das zu realisieren?
Ja.
Also es ist schon definitiv sehe ich, dass viel mehr Leute im Bereich Legal dort gesucht werden. Porsche hat ja jetzt gerade auch ihren Launch gehabt und da wurde ja auch so ein bisschen in die AGBs und alles geguckt und man hat festgestellt, es ist schon Next Level ausgearbeitet, wie sich Porsche da auch versucht abzusichern und welche Versprechen sie machen. Macht es auch schwer teilweise in Deutschland. Es wurde ihnen ja auch so ein bisschen vorgehalten, dass sie der MINT nicht so gut lief und sie auch nicht so einen guten Ausblick darauf gegeben haben, was kommt. Gleichzeitig frage ich mich ja, wie gut kann man es denn auch versprechen, was man alles bauen wird, wenn man es mit der Community bauen will und gleichzeitig nicht zu viel versprechen darf, um nicht verklagt zu werden, wenn man am Ende was anderes baut.
Ja. Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage tatsächlich, weil entweder man macht's ohne die ganzen Legal-Sachen vorab geklärt zu haben, oder man nimmt sich die Zeit, um so länger dran zu arbeiten und kommt dann nicht ins Machen. Das ist komisch. Aber Porsche war ein sehr gutes Beispiel gerade zu dem Thema Legal und Compliance. Und
ich bin sicher, da kommt noch einiges von Ihnen, auch wenn Sie jetzt erstmal die Summe der NFTs ein bisschen kleiner gemacht haben, weil Sie irgendwie 7.500 verkaufen wollten. 7.500 und jetzt, glaube ich, 2.500 ungefähr NFT-Owner haben. Ja. Aber es ist ein Learning. Wie du gesagt hast, wir sind alle noch früh und auch alle, die wahrscheinlich Porsche beraten haben, sind trotzdem Leute, die weiterhin sich fortbilden müssen.
Ja, und ich meine, Fehler sind ja ganz normal. Also ich sehe ja, es ist so wie ein Kind, wenn es laufen lernt. Es fällt hin, steht wieder auf, fällt wieder hin, steht wieder auf. Das ist total normal, auch für Unternehmen und gerade für eine Branche, die so neu ist. Ich bin ja Französin, wie ich dir vorhin gesagt habe, und ich muss immer staunen über dieses, also ich finde, das ist immer noch sehr, sehr deutsch, diese Seriosität, dieses Gefühl, dass Fehler machen eine schlechte Sache ist. Also für mich ist Fehler machen eine gute Sache, weil beim nächsten Mal mache ich diesen Fehler nicht mehr. Und ich finde es sehr, sehr gut, dass Porsche diesen Schritt gegangen ist, obwohl sie von einem komplett anderen Hintergrund kommen. Ja. Aber so ein großer deutscher Player sich dieser Schritt zutraut, finde ich super. Klar, die haben Fehler gemacht. Die sind wahrscheinlich sehr gut beraten worden und haben trotzdem Fehler gemacht, weil auch diese Berater noch am Lernen sind. Und das finde ich völlig in Ordnung.
Ja, und diese Berater natürlich auch nur so gut das machen können, wie es der Konzern dann auch zulässt.
Auch das.
Also muss man natürlich schauen, wie viele verrückte Ideen am Ende auch wirklich direkt realisiert werden können. Aber wie gesagt, alle lernen zusammen. Und mich hat gerade etwas sehr glücklich gemacht, was du gesagt hast, weil du gesagt hast, Produktleute werden gesucht. Du hast gesagt Marketing und du hast gesagt Storytelling. Und ich habe alle drei Sachen in meinem Titel. Product, sehr Marketing und Storytelling. Von daher bin ich ja super gut aufgestellt. Das macht mich glücklich. Aber es ist auch ein guter Hinweis für alle anderen, die sich positionieren wollen, zu schauen, wie kann man vielleicht das eigene Profil so schärfen, dass diese Qualitäten herauskommen. Gerade Storytelling. Ich finde, in Web3 ist Storytelling so wichtig geworden. Da hast du so einen guten Punkt auch erwähnt, wo die Leute wirklich reingezogen werden, dadurch, dass allein schon vorne MINT, also bevor ein NFT an den Start geht und geholt werden kann, dass es dann cooles Storytelling gibt und dann auch immer wieder weitererzählt werden muss, die Story. Ich merke das ja in den Projekten. Ich bin auch in vielen Projekten wie World of Women oder Boss Beauties investiert. Wie sehr man diese Community am Laufen halten lassen muss. Du musst jede Woche News haben, du musst jede Woche eine Kooperation haben, du oder irgendeine Aktion mit deiner Community.
Genau.
Das ist wirklich, finde ich, Social Media 3.0. Weil das ist wirklich der komplett ständige Austausch da sein muss. Und dafür braucht man natürlich echt Leute, die viele Sachen gut beherrschen. Community Management und Storytelling, Marketing, bin ich voll bei dir.
Ich glaube, das ist das, was die Founder jetzt langsam verstehen, dass diese Marketingmaschine, die kommt ja nicht von alleine und ein bisschen Community Building reicht ja nicht oder Announcement vor dem Mint. Das ist ja eine also es passiert ja dauernd. Also es ist vor dem Launch, aber vor allem nach dem Drop ist es sehr, sehr wichtig. Das ist das, was danach kommt, ist noch wichtiger als das, was davor kommt, weil man muss ja delivern und das Interesse behalten.
Guter Punkt. Das stimmt. Also anstatt irgendwie nur das Produkt rauszubringen, also es langt nicht, das iPhone auf den Markt zu bringen.
Genau.
Sondern dann geht die Arbeit los und da ist der große Unterschied, weil der Wert sofort fällt von der Community und dem digitalen Produkt, wenn nicht ständig was passiert.
Genau.
Das ist ein sehr guter Punkt. Das erhöht total den Wert von uns Marketern und Storytellern. Sehr guter Punkt, gefällt mir. Ja, ich würde sagen, wir verweisen nochmal ganz kurz hier an der Stelle auf das Creators of the Metaverse Fest, weil ich denke, das ist der perfekte Ort, um eine Web3-Karriere zu starten. Morgens bis mittags Community-Events ab 13 Uhr sind dann 15 tolle Speaker mit auf der Veranstaltung in Halle 8 auf unserer Bühne. Registrierung ist kostenlos. Link zum Event gibt's in den Shownotes. Jocelyn, außer in Real Life auf dem Creators of the Metaverse Fest, wo vernetzt man sich mit dir am besten? Ist das LinkedIn?
Ja, genau. Am besten auf LinkedIn. Ich habe ja vorhin darüber gesprochen. Ich bin auf Twitter und Telegram bin ich auch zu finden, aber LinkedIn ist der Kanal, wo ich mich zuverlässig melde. Und ja, sonst werde ich auch weiterhin auf viele Community-Meetups in Berlin sein und auch auf ein paar internationalen Events. Also einfach auf mich zukommen. Ich freue mich immer.
Also wenn ihr gute Web3-Beratung, Marketing-Beratung, Perspektiven fürs Metaverse braucht, sprecht Jocelyn an. Ihr trefft sie wahrscheinlich auf einem Meetup. Sie ist sehr umtriebig. Ich muss jetzt nachliefern und auch mal dort auftauchen, sonst hält sie mich für irgend so einen künstlichen digitalen Avatar, der hier nur im Internet rumjongliert. Ich danke dir, Jocelyn, dass du hier warst. Vernetzt euch gerne mit Jocelyn Royer, auch gerne mit mir. Abonniert den Podcast, kommt zum Metaverse-Fest in Berlin, denn nur gemeinsam gestalten wir die Zukunft als Creators of the Metaverse.